SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hi, schön, dass ihr dabei seid. In vielen Speditionen ist der Frust gerade groß, denn für sie wird's teurer. Ab Dezember müssen klimaschädliche Lkw deutlich höhere Mautgebühren zahlen. Die Politik, die will so hin zu mehr E-Mobilität, aber können Spediteure das in der Realität eigentlich schon umsetzen? Und wie beeinflussen die fehlenden 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt die Verkehrswende in der Logistikbranche? Schauen wir uns gleich an einem Beispiel aus Bietigheim an. Außerdem sprechen wir über Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche im Job und es geht um Weihnachtsmärkte. Für viele Standbetreiber wird es nämlich immer komplizierter, Personal für ihre Buden zu finden. Ja, für manche Spediteure könnte es sich anfühlen wie so ein Anti-Weihnachtsgeschenk. Zum 1. Dezember wird die Lkw-Maut an den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge gekoppelt. Das führt teilweise zu einer Erhöhung der Maut um bis zu 83%. Eine Möglichkeit, diese Mehrkosten zu umgehen, Elektrolastwagen. Geli Hensoldt hat einen Logistiker getroffen, der genau darauf setzt.
Rainer Schmidt, Spediteur und Herr über 100 Lastwagen, stellt seine Flotte um.
Erstens ist es natürlich ganz klar, dass das Thema E-Mobilität am Ende des Tages auch in der Nutzfahrzeugindustrie ankommen wird und wir die Verkehre dekarbonisieren müssen. Das ist mal die Überschrift über allem. Die Politik drängt uns da rein. Am Ende des Tages ist das der richtige Weg. Da muss man schon ein bisschen Geduld und Pionierarbeit leisten.
Das Logistikunternehmen aus dem badischen Bietigheim hat schon seit vielen Jahren E-Lastwagen im Einsatz, hat unter anderem für den Lkw-Hersteller Daimler Truck Elektrofahrzeuge getestet. Gerade fahren 5 seiner 100 Lkw elektrisch. In Zukunft sollen es mal 18 sein.
Und damit zählen wir sicherlich zu den Pionieren in unserem Land.
Die anstehende Mauterhöhung soll auch dazu beitragen, dass mehr Spediteure auf E-Fahrzeuge umsteigen. Denn für Elektrolastwagen wird vorerst keine Maut fällig. Christopher Stoller von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Lörrach sieht dabei aber eine Reihe von Problemen.
Es gibt ja gar nicht genug E-LKWs auf dem Fahrzeugmarkt. Heute verfügen wir in der Bundesrepublik gar nicht über genug Ladestellen, um dann eine Elektrifizierung der gesamten Lkw-Flotte über alle Speditionsbetriebe hinweg zu ermöglichen.
Er befürchtet, letztendlich werde die Maut nur dazu führen, dass die Kosten steigen, auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn Speditionen und ihre Kunden werden zumindest einen Teil der Mauterhöhung weitergeben.
Ich glaube, in der Sache ist auch keiner gegen die Elektrifizierung seiner Lkw-Flotte. Aber man sollte noch ein bisschen eher seine Hausaufgaben machen. Es sollte ein bisschen weiter durchdekliniert werden. Und dann hätte es in den nächsten Jahren dann ohne diese ganzen Holpersteine steigen können.
Auch nach Meinung von Rainer Schmidt kommt die Maut zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Wirtschaft stecke in der Rezession. Viele Unternehmen könnten die Zusatzkosten nicht stemmen und auch nicht in neue E-LKWs investieren. Zumal die noch immer deutlich teurer sind als Dieselfahrzeuge. Deshalb hat Schmidt für seine Elektrotrucks einen Antrag auf Förderung gestellt und auch bewilligt bekommen. 80% der Mehrkosten werden übernommen, finanziert über den gekippten Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Schmidt fragt sich jetzt, ob seine Förderzusage Bestand hat.
Jetzt mit dieser Hiobsbotschaft unserer Regierung sind wir völlig unsicher, obwohl wir einen positiven Bescheid haben, bekommen wir das Geld oder bekommen wir das Geld nicht.
Und der Unternehmer kritisiert, ob und was in Zukunft gefördert wird und was das für den Ausbau der Ladeinfrastruktur bedeutet, weiß niemand.
Viele meiner Kollegen haben jetzt so ein bisschen die Scheuklappen abgelegt und wollen eigentlich jetzt in das Thema auch mal mit einzelnen Fahrzeugen einsteigen. Und die sind natürlich jetzt alle wieder auf Stopp. Jeder sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt keine Förderung. Die Transformation ist eigentlich abgestoppt.
Die Unternehmensberatung McKinsey ging zuletzt davon aus, dass ab 2035 erstmals mehr E-Lkw zugelassen werden als konventionelle Fahrzeuge. Ja, und die Mautregelung, die könnte da ein Motivationskick in diese Richtung sein. Ob sich solche Werte aber auch erreichen lassen, falls tatsächlich weniger Fördergelder zur Verfügung stehen, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Wer eine Leserechtschreibschwäche, Legasthenie hat, der kann in der Schule etwas anders bewertet werden als die Mitschüler, nennt sich Nachteilsausgleich oder Notenschutz. Dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen und je nach Bundesland auch unterschiedliche Regeln. Konkret könnte es zum Beispiel sein, dass die Rechtschreibung nicht mit in die Deutschnote einfließt, aber dürfen in den Zeugnissen dann entsprechende Vermerke drinstehen? Ja, hat diese Woche das Bundesverfassungsgericht entschieden. Aber solche Vermerke darf es dann nicht nur für Legastheniker geben, sondern eben für alle, bei denen entsprechende Ausnahmen gemacht werden. Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie hat das Gerichtsverfahren mitverfolgt. Nach diesem Urteil wird es künftig also wahrscheinlich eher mehr solcher Vermerke geben. Das macht manchen Sorgen. Sie sagen, bei Bewerbungen könnten die Hinweise potenzieller Arbeitgeber abschrecken. Frau Höhinghaus, ist diese Angst berechtigt?
Ja, also wir haben leider von einigen jungen Menschen die Rückmeldung bekommen, dass sie da mit einer gewissen Skepsis angesehen werden oder auch dann im Bewerbungsgespräch natürlich gezielt darauf angesprochen werden, wie stark die Beeinträchtigung dann auch beruflich zu erwarten ist. Und damit geht man natürlich nicht so ganz neutral an die jungen Menschen heran. Andererseits wissen wir auch, dass viele Auswahlverfahren bei Arbeitgebern natürlich die Rechtschreibung überprüfen. Gerade in Assessment-Centern wird das regelmäßig gemacht. Auch da ist natürlich dann eine Diskriminierung da, weil das auch dann zum Ausschluss eventuell führen kann. Insofern ist da ein gewisser Vorbehalt angesagt.
Das ist ja jetzt der eine Aspekt. Die Bewerbung, der Bewerbungsprozess. Komme ich als Legastheniker überhaupt in den Job rein? Wie ist es denn dann im Arbeitsalltag? Was sind da die Punkte, wo Menschen mit Legasthenie gegebenenfalls Unterstützung bräuchten oder wo es auch einfach hakt?
Also im Arbeitsalltag haben ja die Menschen die Möglichkeit, technische Hilfsmittel zu nutzen. Meist wird ja am PC gearbeitet. Da haben wir Rechtschreibprogramme oder es kann eine Vorlesesoftware oder auch eine Spracherkennungssoftware genutzt werden. Selbst Ärzte sprechen ihre Patientenberichte heute über eine Spracherkennung ein. Also da gibt es insofern diese Probleme nicht mehr. Und man muss auch sagen, es gibt ja viele Berufe, die sind gar nicht so schreiblastig oder leselastig. Und da bestehen ja gar keine Beeinträchtigungen, weil fachlich sind ja Menschen mit einer Legasthenie genauso begabt wie alle anderen Menschen auch.
Aber landen Sie denn trotzdem auch in den Jobs, die Ihrer Begabung, die Ihrem Potenzial entsprechen? Oder gibt es da immer noch eine Abstufung?
Wir haben leider durch die Situation, dass in einigen Bundesländern überhaupt gar nicht ausreichende Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und Notenschutzes da sind, dass dann viele es nicht schaffen, eben einen begabungsgerechten Schulabschluss zu erreichen und einige auch gar nicht bis zum Abitur kommen.
Das heißt, wie müssten wir an der Stelle jetzt unser System ändern, damit wirklich gleiche Chancen für alle gelten?
Wir brauchen bundesweit in den schulrechtlichen Regelungen eine einheitliche Regelung, dass man sagt, alle haben über die gesamte Schulzeit, Ausbildungszeit und Studium die Möglichkeit, einen Nachteilsausgleich und einen Notenschutz auf die Rechtschreibung zu bekommen, damit sie dann auch ungehindert in ihren fachlichen Kompetenzen durch die jeweils richtige Schulform laufen können. Das ist ganz entscheidend, um hier diese Chancengleichheit für alle zu geben.
Jetzt haben wir viel über Berufseinsteiger, über Schülerinnen und Schüler gesprochen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere und Karriereplanung stehen. Wie ist es mit Menschen mit Legasthenie, die schon mitten in ihrem Arbeitsleben stehen, die vor Jahren, Jahrzehnten ihren Schulabschluss gemacht haben und jetzt mit dem Thema konfrontiert sind und vielleicht einfach auch nicht in einem Job gelandet sind, der ihren eigentlichen Qualifikationen, ihrem eigentlichen Potenzial entspricht? Gibt es da Entwicklungsperspektiven?
Also wir raten den Menschen, möglichst offen mit ihrer Legasthenie umzugehen und auch ganz klar die technischen Hilfsmittel im Beruf zu nutzen, die ihnen ja helfen, auch den Alltag zu bewältigen. Eine Vorlesesoftware, Spracherkennung oder auch eben den Laptop mit der Rechtschreibkorrektur. Im Zeitalter der Digitalisierung, die jungen Menschen sind da schon viel besser in diesem Thema drin. Insofern sollte auch der Arbeitgeber aktiv daran gehen, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass das für alle Mitarbeiter zugänglich ist und auch nutzbar ist. Denn wir sehen das ja auch, dass das einige Firmen ja auch für alle Mitarbeiter bereithalten. Und das ist natürlich in der jetzigen Zeit eine gute Entwicklung, wo auch Mitarbeiter, die schon länger im Arbeitsleben sind, auch von profitieren können.
Ja, und Digitalisierung, unterstützende Software und Systeme, das nimmt ja gerade erst Fahrt auf. In der Realität sind die Probleme im Arbeitsalltag also durchaus beherrschbar. Ist es dann doch oft eher, dass Arbeitgeber und Kollegen Legasthenikerinnen und Legasthenikern nicht genug zutrauen?
Also das wird uns schon mitgeteilt, weil ja auch viele Vorurteile gegenüber Menschen mit einer Legasthenie bestehen, dass man immer sagt, na, die sind vielleicht nicht so leistungsfähig, sie sind vielleicht auch nicht so begabt oder waren nicht fleißig genug gewesen. So, und es ist immer noch diese Stigmatisierung, dass jemand mit einer Legasthenie ja vielleicht vielen Anforderungen nicht gewachsen ist und auch oftmals unter Kollegen, ich sage jetzt einfach mal, auch ein Mobbing stattfindet, weil man sagt, guck mal, der kann doch nicht mal richtig schreiben, was will der denn da bei uns? Und das hat früher die Menschen noch viel mehr getroffen, weil zum Teil ja auch zu viele Bewerber da waren, hat man natürlich stärker selektiert. Wir sehen heute aufgrund des extremen Fachkräftemangels, dass man auch schon im Arbeitsleben offener ist und sagt, ach, wir laden den ein, wir schauen uns den Bewerber an und können dann sehen, ob er unseren Anforderungen gewachsen ist. Also da haben wir momentan einen kleinen Wandel.
Im Job kommen also viele Menschen mit Legasthenie auch dank digitaler Hilfsmittel gut zurecht. Nur der Weg in diesen Job rein, der kann manchmal etwas schwieriger sein. Problematisch sind vor allem Vorurteile und mangelnde Chancengleichheit schon im Schulsystem, sagt Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Was für eine wilde Zeit für Sam Altman. Viele haben den Namen in den letzten Tagen vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst gehört. Warum? Sam Altman ist einer der Gründer von OpenAI, also der Firma, die die künstliche Intelligenz ChatGPT entwickelt hat. Und eben dieser Sam Altman wurde als Chef von OpenAI entlassen. Es gab offenbar einen Richtungsstreit darum, wie schnell neue KI-Lösungen von OpenAI auf den Markt kommen sollen. Sofort holte dann der Milliardenkonzern Microsoft den entlassenen Altman zu sich ins Boot und dann gab es die ganz große Rolle rückwärts. Jetzt hat Altman seinen alten Job wieder und außerdem den satirischen Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Sam Altman, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Das Gegenteil von künstlicher Intelligenz ist, genau, natürliche Blödheit. Natürliche Blödheit ist ein nachwachsender Rohstoff. Wir nutzen ihn im Privaten, etwa um uns mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen oder um wegen Nichtigkeiten einen Streit zu beginnen. Wenn man sich die Weltlage anguckt, herrscht auch international an natürlicher Blödheit eher ein Überangebot. Mit der völlig anders funktionierenden künstlichen Intelligenz wollen Sie nicht weniger als alle großen Probleme unserer Zeit angehen. Krankheiten und Armut bekämpfen, das Arbeitsleben bequem für alle machen und Spannbetttücher erfinden, die man vernünftig falten kann. Also das wäre mein persönlicher Wunsch. Erste Erfolge erzielen Sie unter anderem bei Schülerinnen und Schülern, die ihre Hausaufgaben von ihrer künstlichen Intelligenz ChatGPT machen lassen und so mehr Zeit für TikTok haben. Vielleicht hätte sich besser ChatGPT auch an das Drehbuch ihrer Geschichte gesetzt, denn dieses Job hin und her war von außen betrachtet ganz schöner Unfug. Die in der freien Wirtschaft ja oft gepriesenen kurzen Entscheidungswege sind nicht immer nur ein Segen. Erst ihr Rausschmiss, dann ihre Neuanstellung bei Microsoft, am Ende dann ihre Rückkehr. Alles innerhalb von wenigen Tagen und vor großem Publikum. Den Knoten gelöst hat am Ende kein digitales Produkt, sondern menschliche Solidarität. 700 ihrer 770 zwischenzeitlich ja ehemaligen Mitarbeitenden wollten ihnen folgen. Und um den totalen Exodus zu verhindern, konnte ihr alter Arbeitgeber gar nicht mehr anders am Ende. Und nun sitzen sie wieder auf ihrem alten Stuhl. Vielleicht ist er ja noch warm. Und so ein Neuanfang setzt ja Energie frei. Vorschlag: Bevor Sie an der künstlichen Intelligenz weiter werkeln, machen Sie doch aus der menschlichen Solidarität nach Vorbild Ihrer Mitarbeiter ein Massenprodukt. Davon können wir gerade viel gebrauchen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist Michael Felser und unsere erste Frage kommt von Thomas aus Stuttgart. Er schreibt, mein Mitarbeiter ist starker Raucher und hat dadurch deutliche gesundheitliche Probleme, also extrem schlechte Zähne, sehr schlechte Blutwerte. Sein Arzt rät dringend zu Verzicht. Ich möchte ihn als geschätzte Arbeitskraft erhalten. Kann ich ihm eine Gehaltserhöhung, vielleicht auch abgestuft, anbieten, die mit einem erfolgreichen Entzug einhergeht und bei Misserfolg auch wieder gestrichen wird? Oder welche anderen Möglichkeiten habe ich als Arbeitgeber?
Erstmal ist das natürlich sehr löblich. Ich habe auch vor einem Jahr, glaube ich, aufgehört zu rauchen. Deswegen verstehe ich das sehr gut. Bis zu 600 Euro im Jahr darf der Arbeitgeber für Ausgaben zur Stressbewältigung, Entspannung der Mitarbeiter, Nichtraucher, Ernährungskurse und Bewegungsprogramme steuerfrei dazugeben. Also das heißt, das Geld muss der Arbeitgeber dann ausgeben und betrieblich irgendwie organisieren. Das wäre dann eine Lösung. Und natürlich kann jeder Arbeitgeber sagen, also, ne, weil wir immer renovieren müssen, hier die Büros und die Raucher immer in so ein Extrabüro gesteckt werden müssen oder wegen der Raucherpausen, belohnen wir mit einer Einmalzahlung jeden, der aufhört. Das Problem ist dann höchstens für den Arbeitgeber, wenn einer wieder anfängt. Ne? Aber grundsätzlich kann man das machen.
Unsere zweite Frage kommt von Michelle. Ich wohne in Frankreich, arbeite aber in Deutschland und muss jetzt in Deutschland und Frankreich Steuern zahlen. Ist das rechtens? Ich war jetzt für 4 Jahre Grenzgängerin.
Die richtige Antwort ist, Grenzgänger müssen nur in dem Land, in dem sie leben, Steuern zahlen, also in Frankreich. Das gilt jedenfalls dann, wenn die überwiegend in Frankreich leben. So verstehe ich ja die Hörerin. So, weil es in der EU keine Doppelbesteuerung gibt. Das ist in der EU klar, die haben Verträge geschlossen. Das wäre auch ein Witz, wenn man praktisch da lebt, Steuern zahlen muss und da arbeitet und Doppelsteuern bezahlt. Deswegen gibt es das Prinzip keine Doppelbesteuerung. Nur im Umzugsjahr gibt es Sonderregeln. Das ist ja klar, weil da ist ja irgendwie das Jahr nicht komplett. Da kann man ja nicht so direkt sehen, wo war jetzt der Lebensmittelpunkt. Ich würde der Hörerin auf jeden Fall raten, Steuerberater einzuschalten. Die kennen das, vor allen Dingen, wenn die in der Grenzregion tätig sind. Dann kennen sie sich auch mit den Grenzgängern und den Regelungen aus. Oder sich an die Personalabteilung des Arbeitgebers wenden. Die kennen sich in der Regel auch aus, wenn der jetzt da in der Nähe ist, also zur Grenze nach Frankreich.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Besinnlich und entspannt. So erleben viele Besucher jedes Jahr die Weihnachtsmärkte. Bei Organisatoren und Standbetreibern hingegen wachsen Stresslevel und Zukunftssorgen mit jedem Jahr ein bisschen mehr. Denn neben den Preissteigerungen setzt den Machern zunehmend auch der Personalmangel zu. Wolfgang Brauer hat auf Weihnachtsmärkten im Südwesten mit Schaustellern und Standinhabern gesprochen und sich angeschaut, wie sie versuchen, dieses Personalproblem zu lösen.
Weihnachtsmarkt Ludwigshafen. Blickfang ist ein großes Riesenrad, Glühwein und Bratwurstduft ziehen über das Gelände. Schon lange vor dem ersten Advent sind viele Besucher da, die Schausteller machen gute Umsätze. Aber eine Sorge plagt viele, sie finden kein Personal.
Es ist sehr schwer, jemanden zu kriegen. Es gibt keiner mehr, wo schaffen will, sage ich mal, auf dem Weihnachtsmarkt oder überhaupt in Schaustellerbetrieben. Vielleicht liegt es daran, weil die Leute viel zu viel Geld kriegen. Für nichts schaffen.
Auch Jordana Marz und ihre Eltern aus Bremerhaven haben diese Erfahrung gemacht. Sie betreiben auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen einen Bratwurst- und einen Fischstand.
Da ist der Reiz einfach nicht mehr da. Wer möchte denn heutzutage wirklich noch anstrengend körperliche Arbeit leisten? Das ist so selten geworden, dass wir hier gar keine mehr finden. Dass wir wirklich alles wertschätzen, was wir hier wirklich bekommen. Viele Studenten sind hier gewesen, die dann aber nicht zufrieden waren mit den Arbeitszeiten. Die möchten dann immer nur 1 Stunde oder 2 Stunden. Und das geht halt nicht.
Aber die Studierenden haben ihre Gründe, warum sie nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten wollen, erklärt Stefanie Fiedler von der Arbeitsagentur in Stuttgart.
Die Studierenden, die suchen heutzutage eher Tätigkeiten, die an ihren Studiengang angelehnt sind, mit besserer Bezahlung. Und dazu kommt noch, dass die von zu Hause aus heutzutage auch viel mehr Unterstützung erhalten finanziell und somit dann auch diese kurzfristigen Beschäftigungen gar nicht mehr ausüben müssen, so wie früher.
Die Schausteller müssen sich also etwas einfallen lassen, denn auf Weihnachtsmärkten machen sie oft ein Drittel bis die Hälfte ihres Jahresumsatzes. So wie Marco Sottile. Er hat auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand. Für den Aufbau und den Betrieb braucht er eigentlich bis zu 8 Leute.
Wir haben es halt im Sommer gemacht, dass wir uns im Kollegium halt auch selber ein bisschen geholfen haben und uns unterstützt haben. Aber das ist halt natürlich auch kein Dauerzustand.
Denn der Personalmangel verschärft sich seit Jahren. Viele Schausteller und ihre Familienangehörigen arbeiten deshalb selbst fast durchgehend, so wie dieser Betreiber eines Süßwarenstandes. Wie viele Stunden er allein in seiner Bude sitzt, kann er gar nicht genau sagen.
Oh, das dürfen Sie gar nicht fragen, das kann ich gar nicht aufzählen, das ist viel zu viel. Jemand, wo Mindestlohn kriegt, hat mehr davon wie mir. Die Zeit darf man gar nicht rechnen.
Jordana Marz und ihre Familie zumindest haben für diese Saison eine Lösung gefunden. Sie hat ihre Freundin aus Bremerhaven kurzerhand in die Pfalz eingeladen und am Bratwurststand erstmal Probe arbeiten lassen. Keine von ihnen hatte vorher in der Gastronomie oder auf einem Weihnachtsmarkt mit seiner besonderen Atmosphäre gearbeitet. Freundin Michelle Warremann bleibt jetzt bis Weihnachten.
Ich finde, es ist eigentlich ein ganz cooler Job hier.
Das war der SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit.
Eins gehört. SWR 1.